diesen Abschnitt innerhalb der Abschiedsreden Jesu halten können. Ich hoffe, dass wir genug Kondition mitgebracht haben zum Hören. Es fällt mir immer wieder schwer, auch mich kurz zu fassen. Es gehört wohl zum Los der Eltern, dass sie sich immer wieder einmal Sorgen um ihre Kinder machen. Die Kinder geben ihnen ja auch immer wieder Anlass dazu. Anlass zu großer Freude, wenn ich mir so die Kleinen anschaue hier, dann habe ich immer große Freude in meinem Herzen. Und auf der anderen Seite machen Kinder und bereiten Kinder eben auch oft große Sorgen. Und gelegentlich werden sie von einer besonderen Sorge überfallen, die Eltern. Ich denke da besonders an christliche Eltern, an christusgläubige Eltern. Sie fragen sich dann, was wird aus unseren Kindern, wenn wir mal nicht mehr da sind? Kennt ihr solche Gedanken, solche Ängste, die im Herzen aufkommen können? Was wird dann aus unseren Kindern? Wie wird es ihnen ohne unseren Schutz und Beistand in einer Welt ergehen, in der die Zustände immer schlimmer werden und der christliche Glaube mehr und mehr mit Füßen getreten wird? Wenn wir nicht mehr für unsere Kinder im Gebet, im Glauben einstehen können, was wird aus ihnen? Eine große Sorge, die unser Herz immer wieder mal gefangen nehmen kann. Wie werden die Kinder dann zurechtkommen? Musste nicht unser Herr Jesus sich um seine Jünger, die ja wie seine geliebten Kinder waren, große Sorgen machen? Er würde sie ja verlassen und würde sie in einer Welt zurücklassen, von der sie nichts Gutes erwarten konnten. Wir finden allerdings keine einzige Spur von Sorge in den letzten Worten, die der Herr Jesus Christus an seine Jünger gerichtet hat. Keine Spur von Sorge. Im Gegenteil, das, was Jesus ihnen zu sagen hat, ist voller Zuversicht und man könnte geradezu sagen, er war voller Freude, als er ihnen hier einen Ausblick schenkte auf die zukünftige, auf ihren zukünftigen Werdegang. Wir finden übrigens auch kaum Ermahnungen in den Abschiedsreden unseres Herrn Jesus. Alles ist darauf ausgerichtet, sie zu stärken, sie zu kräftigen, sie zu trösten, ihnen Zuversicht ins Herz zu geben im Blick auf das, was kommen würde. Trotz allen Widerstandes von Seiten der Welt, trotz all der Kümmernisse, die auf sie warteten, durften sie doch getrost in die Zukunft schauen. Die Jünger allerdings waren voller Traurigkeit. Und das lesen wir hier in den Versen 5 und 6. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Sie waren also unendlich betrübt. Unser Herr tadelt sie deswegen nicht. Ihre Traurigkeit ist verständlich. Wir sind ja immer wieder schnell dazu geneigt, die Jünger zu verurteilen in ihrem Unglauben bzw. Kleinglauben, bis der auferstandene Herr ihnen dann begegnete und sie wieder froh wurden. Aber ihre Traurigkeit an dieser Stelle ist doch auch zu verstehen. Sie hatten wunderbare Gemeinschaft mit ihrem Herrn gehabt, große Dinge mit ihm erlebt. Sie wussten sich von ihm angenommen, sie wussten sich von ihm geliebt in all ihrer Schwachheit und Unvollkommenheit. Er war immer für sie da. Und was hatten sie nicht alles mit ihm erlebt? Welche vollmächtigen Reden, Predigten hatte er gehalten und welche großartigen Wunder hatte er vollbracht? Jeder Tag mit dem Herrn Jesus Christus war für die Jünger ein Abenteuer. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie zu Beginn eines jeden neuen Tages gedacht haben, was wird heute wieder Großartiges geschehen? Wir sind gespannt auf das, was unser Herr und Meister wieder tun wird. wie er sich und den Vater im Himmel verherrlichen wird und den Menschen Gutes tun wird. Sie sahen also täglich seine Herrlichkeit und nun sollte das alles vorbei sein, das sollte alles zu Ende gehen. Da können wir uns vorstellen, wie traurig sie waren. Doch weil ich das zu euch geredet habe, nämlich dass ich von euch gehen würde zum Vater, weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Ohne ihn waren sie allein gelassen und ohne ihn waren sie völlig hilflos. Aber Jesus schaute weiter als sie. Er schaute, wie es einmal jemand formuliert hat, durch den Horizont hindurch. Er schaute auf jenen Tag. Von diesem Tag ist ja hier die Rede in Kapitel 16. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. An jenem Tage. Und das fasst im Grunde genommen alles zusammen, was jetzt noch kommen würde, im Blick auf das Heil, das unser Herr Jesus Christus für seine Jünger vollbracht hat. Kreuz, es stand unmittelbar bevor, Auferstehung, Erhöhung zur Rechten des himmlischen Vaters. Das alles wird umfasst von diesem Wort an jenem Tage. Deshalb kann der Herr Jesus hier auch manchmal so reden, als wäre alles schon vollbracht. Bei Gott ist ja alles Gegenwart. Im Grunde genommen ist auch das schon geregelt und alles schon geklärt, was die Zukunft ausmacht. Auch unsere persönliche Zukunft. Es ist alles schon klar. Bei Gott ist alles gegenwärtig. Und so auch das Heil, das Gott in Christus Jesus vollbracht hat, in Kreuz und Auferstehung und Erhöhung. Der Herr Jesus schaut hindurch, durch den Horizont. Er sieht mehr als seine Jünger. Wie könnte es anders sein? Er wusste um seinen Auftrag. Er wusste um das, was geschehen würde. Und er wollte sie in ihrer Situation in der Welt ohne seine leibliche Gegenwart nicht allein lassen. Im Gegenteil, er wollte sie noch intensiver beschenken mit seiner Gegenwart, indem er Wohnung nehmen wollte in ihnen durch den Heiligen Geist. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, der Beistand, der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Es ist gut für euch. Das wollen wir einmal dick unterstreichen. Das gilt nicht nur hier für diese Situation, für das, was der Herr Jesus speziell jetzt im Blick auf seine Jünger im Auge hatte, sondern das gilt grundsätzlich. Es ist immer gut für uns, was Gott tut. Wir haben vorhin gehört im Psalm 4, dass es heißt, wer wird uns Gutes sehen lassen? Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Der Herr lässt uns Gutes sehen. Es ist gut für euch. Wenn wir das immer wieder beherzigen würden, dass all das, was Gott mit uns vorhat und all das, was er tut im Augenblick an uns, gut für uns ist, dann wäre uns schon geholfen und würde uns auf mancher Traurigkeit und Verzweiflung geholfen sein. Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille, so sagt der Liederdichter. Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten, drum lass ich ihn nur walten. Drum lass ich ihn nur walten. Wenn uns das geschenkt ist, dass wir loslassen können im Namen Jesu und ihn unsere Sache hinausführen lassen. Es ist wichtig für uns, die wir ja dazu neigen, immer alles selbst managen zu wollen. Von Natur aus gelingt uns das nicht, aber durch Gottes Gnade in Christus Jesus dürfen wir ihn walten lassen, ihn und unseren himmlischen Vater. Das Gute, das unser Herr Jesus seinen Jüngern verheißt, ist zunächst einmal erstens der Trost des Heiligen Geistes als Frucht seines Erlösungswerkes sollte ihnen der Heilige Geist gesandt werden, als vollwertiger Ersatz für die leibliche Gegenwart Jesu. Wir dürfen die Sendung des Heiligen Geistes niemals trennen von dem wunderbaren Erlösungswerk unseres Herrn Jesus, von seinem Opfertod, von seiner Auferstehung und speziell auch von seiner Erhöhung. Gott hat den Herrn Jesus Christus erhöht und darum konnte der Heilige Geist ausgegossen werden und darum haben wir ihn auch durch den Glauben empfangen. Unser Blick ist also immer gerichtet auf ihn, den gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn. Nun dürfen wir danken, auch an diesem Tag, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, weil er ausgegossen ist zu Pfingsten aufgrund der Tatsache, dass der Herr Jesus Christus hoch erhoben ist als der Auferstandene und zum Himmel Gefahrene. Bereits vorher hatte Jesus seine Jünger darauf hingewiesen, dass der Heilige Geist kommen würde. Bisher war der Herr Jesus Christus um sie herum gewesen, aber dann würde er durch den Heiligen Geist in ihnen Wohnung machen. Und zwar er selbst und, was mich manchmal noch mehr in Erstaunen versetzt, auch der Vater. Der Sohn und der Vater haben Wohnung genommen in uns durch den Heiligen Geist. Das heißt, sie hatten durch die Sendung des Heiligen Geistes, die der Herr Jesus Christus hier seinen Jüngern verheißt, eine innigere Beziehung als in der Zeit, als Jesus leiblich gegenwärtig war. Wir denken ja manchmal umgekehrt. Da haben wir solche Gedanken, wenn wir damals gelebt hätten, wunderbar, hätten den Herrn Jesus so wirken sehen. Aber wir haben eine intensivere, innigere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und unserem himmlischen Vater, als die Jünger es hatten, als der Herr Jesus noch leiblich gegenwärtig war. Da hat sich die Verheißung erfüllt und würde sich jetzt zukünftig zu reden, im Blick auf das, was für die Jünger noch kommen würde, da hat sich die Verheißung erfüllt, dass wir in Christus Jesus eine neue Kreatur sind. Ich kenne die Meinung, dass man davon ausgeht, dass die Jünger und Jüngerinnen Jesu auch vor Pfingsten schon wiedergeboren waren. Ich persönlich kann diese Meinung nicht teilen. Ich kann das nicht so sehen, dass Pfingsten dann eben eine zusätzliche Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe gewesen ist zum Dienst am Evangelium, sondern ich sehe da den Zeitpunkt, da die Jünger und Jüngerinnen Jesu wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, wie Petrus es sagt. Also diese innige Beziehung zum Herrn, dadurch, dass Christus in uns Wohnung genommen hat durch den Heiligen Geist, dass wir eine neue Kreatur geworden sind in ihm, dass wir eins geworden sind in ihm. Luther betont das immer wieder, dieses Einssein mit Christus. Das ist eine großartige Sache. Das geschah dann zu Pfingsten, im Kommen des Herrn durch den Heiligen Geist. Hier in unserem Abschnitt bezieht sich der Trost, der Beistand des Heiligen Geistes wohl zunächst auf unseren Zeugendienst. In Kapitel 15, den Versen 26 und 27, wir haben das gestern gelesen, kommt der Herr Jesus Christus schon auf diesen Auftrag, den wir haben, in dieser Welt des Leidens, der Bedrängnis, zu sprechen, auf unser Zeugensein. Und wir haben gesagt, wie wichtig ist das, dass wir den nötigen Freimut haben durch den Heiligen Geist, mitten unter Bedrängnis, mitten unter Druck, mitten unter der Bedrohung von Seiten der gottfeindlichen Welt, Zeugen des Evangeliums zu sein, dessen, was Gott in Christus Jesus getan hat. Und hier kommt er noch einmal darauf zu sprechen. Sie erfahren ausdrücklich, dass dieser Zeugendienst durch den Heiligen Geist geschehen sollte. Sie sollten also in diesem schweren Dienst, der auf sie wartete, und unser Zeugendienst ist ja nun nicht gerade etwas Leichtes, wir alle wissen darum, Widerstand von innen, Widerstand von außen, Menschen, die mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben wollen, eine antichristliche, mehr und mehr antichristliche Atmosphäre, gerade auch in unserer Zeit, das ist nicht so einfach. Ich denke gerade an einen alten Bruder, der zu uns sagte, zu uns jungen Predigern damals sagte, ich beneide euch junge Prediger nicht. Wir haben es noch erlebt, dass jeden Sonntag sich jemand bekehrt hat. Wo kommt das in unserer Zeit vor? Hier bei uns, ja, jeden Sonntag, jede Woche. Oder wir denken an die Zeit Spurgeons, da waren 40 Bekehrte in der Woche wenig. Da fragte man sich schon, stimmt irgendwie was nicht, ja? Ja, das ist eine antichristliche Atmosphäre, in der wir mehr und mehr unseren Zeugendienst zu tun haben, und das macht die Sache so schwer. Nicht nur den Predigtdienst so schwer, sondern auch unser persönliches Zeugnis im Alltag, im Berufsleben, wo Gott uns auch immer hingestellt hat als seine Zeugen. Und da ist es so wichtig, dass wir uns darauf verlassen, dass der Heilige Geist es tut, dass er es wirkt. Dass es nicht unsere Sache letztlich ist. Wir tun unseren Mund auf und wir verhalten uns hoffentlich auch dem Geist Christi entsprechend in unserem alltäglichen Leben. Aber das Werk der Überführung und das Werk, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen, das ist allein das Werk des Heiligen Geistes. Ganz allein das Werk des Heiligen Geistes. Niemand von uns kann das tun. Keiner von uns ist dazu in der Lage. Der Herr Jesus hat es dann später so formuliert: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Die Kraft des Heiligen Geistes, er muss es tun. Und so lesen wir es dann hier ja auch. Der Heilige Geist würde anstelle des Herrn Jesus durch sie die Welt zur Erkenntnis der Wahrheit führen. Er allein kann dieses Werk tun. Und wenn er kommt, wird er, ich betone das jetzt einmal, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er wird es also tun. Gott wird ihn zu seinen Jüngern senden und wird durch sie, der Heilige Geist, wird durch sie sein Werk tun. Er gebraucht Menschen und tut doch sein Werk ganz allein. Er allein konnte sie von der Gerechtigkeit Christi überzeugen davon, dass hier kein Übeltäter gestorben ist am Kreuz, kein Gottloser, sondern der Gott wohlgefällige Sohn Gottes. Er allein konnte sie von der von dem Sieg Jesu über den Satan, über alle Mächte der Finsternis überführen und überzeugen davon. Und er allein war es, der die Welt von der schlimmsten aller Sünden überführen konnte, nämlich von der Sünde des Unglaubens. Es gibt keine schlimmere Sünde als die Sünde des Unglaubens. Wenn der Heilige Geist kommen würde, dann würden Menschen in der Welt für Christus gewonnen werden. Das wollen wir eben auch sehen, nachdem wir gestern in Kapitel 15, Vers 20 gelesen haben: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Aber das ist nicht das Einzige, was Jesus sagt, sondern er fährt fort mit den Worten: Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Das heißt also, wir als Gemeinde Jesu, die Jünger damals und wir heute, dürfen damit rechnen. Nicht nur, dass Menschen dem Zeugnis des Evangeliums widerstehen, sondern wir dürfen damit rechnen, dass Menschen ihre Herzen öffnen, dass ihre Herzen geöffnet werden durch das Wirken des Heiligen Geistes und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wollen wir damit rechnen? Im Glauben damit rechnen, dass sich Türen noch öffnen. Es mag lange dauern, bis dieses Werk geschehen ist, aber wir dürfen im Glauben damit rechnen. Das ist ganz wunderbar, dass der Herr das hier hinzufügt und wir nicht von vornherein sagen, ja, es wird sowieso nichts geschehen, die Welt ist zu, es ist vorbei, es ist aus. Nein, wie er dann später auch im hohen priesterlichen Gebet sagt, es werden durch das Zeugnis der Jünger auch andere noch für Christus, für ihn selbst gewonnen werden. Wenn unser Herr Jesus hier an dieser Stelle von der Überführung, von der Sünde des Unglaubens spricht, dann ist das wohl die schwerste Bastion im Herzen eines Menschen, die eingenommen werden muss. Alles andere ergibt sich daraus. Der Unglaube, der so tief im Herzen des Menschen drinsteckt seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch von Natur aus ungläubig. Er glaubt allem Möglichen eher als dem Wort Gottes. Adam und Eva glaubten dem Satan mehr als ihrem Schöpfer, dem lebendigen Gott. Sie verachteten das Wort Gottes. Das ist eine schreckliche Sache, dass wir von Natur aus solche sind, die Gott und sein Wort verachten. Es hat Zeiten gegeben in unserem Leben, da wollten wir gar nichts damit zu tun haben. Aber auch jetzt, in diesem Augenblick, da wir hier zusammensitzen, hat jeder einzelne von uns eine Natur in sich, die Gottes Wort verachtet und ablehnt, die immer wieder von daher, vom Evangelium her, überwunden werden darf. Aber sie ist gegenwärtig. Solange wir hier auf dieser Erde leben, ist sie in uns, wir schleppen sie täglich mit uns herum. Sie ist jetzt in mir, da ich das Wort Gottes predige, gegenwärtig. Und sie versucht sich immer wieder einzumischen in unser Glaubensleben und uns das Leben schwer zu machen und Gott dadurch zu verunehren. Die Menschen haben seit dem Sündenfall ein tief in sich selbst verwurzeltes Vertrauen. Ein Vertrauen auf die eigene Gerechtigkeit, auf das eigene Herz. Und das machen wir dann immer wieder vor Gott geltend, um was in uns ist und was wir tun und was wir lassen, um einen bestimmten Segen von Gott zu empfangen. Wir vertrauen uns selbst, das ist unsere Natur. Das gehört eben zusammen, Gott nicht zu vertrauen, seinem Wort nicht zu vertrauen und sich selbst zu vertrauen. Wir leben ja nicht in irgendeinem Vakuum, sondern entweder vertrauen wir dem lebendigen Gott, durch Gottes Gnade gewirkt in uns, oder aber wir vertrauen uns selbst oder irgendetwas anderem. Worauf wir unser Vertrauen setzen, und das gehört nun eng zusammen, worauf wir unser Vertrauen setzen, dessen rühmen wir uns auch. Das wird deutlich im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, wo Paulus schreibt, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. In Christus Jesus ist uns die göttliche Weisheit geschenkt, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung, gemeint ist Leibeserlösung am Ende, unsere leibliche Auferstehung von den Toten. Das ist göttliche Weisheit. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme, ist es Gottes Werk, ganz allein Gottes Werk. Worauf wir unser Vertrauen setzen, dessen rühmen wir uns auch. Das gehört unbedingt zusammen. Das Wort, das Paulus gebraucht im 1. Korintherbrief, ist nahe verwandt mit dem sein Vertrauen setzen auf. Sich rühmen, sein Vertrauen setzen auf. Und das tun wir ja allzu gerne, uns irgendetwas zu rühmen, was wir tun. Und wir wollen da jetzt nicht nur an Menschen denken, die noch gar nicht zum Glauben an Christus gekommen sind, sondern wir wollen auch an uns selbst denken. Aber zunächst noch einmal ein Wort von Professor Ewand, der hier deutlich macht, auch dass jeglicher Ruhm im Blick auf das Evangelium von Gott in Christus Jesus, jeglicher Ruhm für uns ausgeschlossen ist. Paulus spricht davon im Römerbrief Kapitel 3, wo bleibt das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Niemand kann sich seines Werkes, seines Gehorsams, seiner Hingabe oder dergleichen rühmen, seiner eigenen Frömmigkeit. Nicht einmal Abraham konnte das. Das beweist Paulus ja in Römer Kapitel 4. Auf das sich vor Gott kein Fleisch rühmt. Ruhm ist also vollkommen ausgeschlossen. So schreibt Professor Ewand, der Glaube macht sich Gottes Urteil zu eigen. Er vertraut seiner Verheißung und lässt seine Vergebung gelten. Wenn du nicht glauben kannst, dass Gott dir all deine Schuld und Sünde vergeben hat und deine gottlose Ich-Natur mit ans Kreuz genommen hat, dann ist das nichts anderes als Ich-Bezogenheit. Der Glaube lässt Gottes Vergebung, hat das schön formuliert, gelten. Hier heißt es nicht einmal, du musst dich für mich entscheiden, sondern ich habe mich für dich entschieden. Und wir sind gefragt, ob wir das glauben, ob uns das in unserem Herzen froh und gewiss macht. Wer das glaubt, der hat sich damit für Gott entschieden. Und das ist ein hartes Stück Arbeit, das der Heilige Geist tun muss am Herzen eines Menschen, um diese Bastion des Unglaubens, des Vertrauens auf sich selbst, auf seine Werke, auf sein Gutseinwollen zu überwinden. Ein hartes Stück Arbeit. Oftmals zieht sich das lange Zeit hin, bis ein Mensch dahin gekommen ist, dass er endlich bankrott erklärt vor Gott und sagt, Herr, ich elender Mensch, ich habe nichts, womit ich dir gefallen kann, aber auch gar nichts. Vom Scheitel bis zur Sohle sündig, durchaus sündig. Das ist der Punkt, an dem Gott dann eingreift und seine Herrlichkeit in Christus in seiner Gnade offenbaren kann und offenbart. Schon das Werk des Heiligen Geistes an ihm. Vorher drehen wir uns immer selbst um unser Ich, um unsere Ich-Natur, um unsere fromme Ich-Natur. Und deshalb glaube ich, ein Hauptproblem in unserer Zeit besteht darin, dass die Bekehrungen, wenn man überhaupt davon sprechen kann, sehr oberflächlich gewesen sind bei den Einzelnen. Sehr oberflächlich. Dass man niemals in einen inneren Zerbruch im Blick auf seine eigene Gerechtigkeit vor Gott gekommen ist. Und sagen kann mit dem Apostel Paulus, ich elender Mensch, ich habe nichts. Da ist nichts bei mir, was ich in die Waagschale werfen kann, um vor Gott bestehen zu können. Aber auch was uns Gläubige betrifft, haben wir da immer wieder unsere Probleme. Und ich befürchte, auch das hängt oft mit den Bekehrungen zusammen. Und dann kommt dieses Problem der Heiligung da hinein. Menschen werden aufgefordert, ein geheiligtes Leben zu führen, die niemals unter dem Gesetz Gottes zerbrochen worden sind, zu Schanden geworden sind. Und dann nimmt man die Ermahnung der Heiligen Schrift, die ja ihren Platz haben in der Bibel, man nimmt sie vom alten, fromm gemachten Adam her in Anspruch. Man wird immer frömmer in seinem alten Wesen. Parallel dazu läuft eine pharisäische Haltung allen anderen gegenüber, selbst denen gegenüber, die sich noch in der Welt befinden, dass man denkt, ja, ich habe mich ja entschieden, ja, ich habe mich ja für Jesus entschieden. Es ist wichtig, dass wir das lernen, mal gründlich vor Gott zu kapitulieren. Diese selbstgerechte Art, diese feinen Gesetzeswege zeigen sich auch immer wieder darin, dass wir aus allem, was an sich gut ist, Bibel lesen, Gebet, Zeugnis geben und dergleichen, eine fromme Leistung machen. Eine fromme Leistung, auf die wir unser Vertrauen setzen. Wir hatten heute Morgen noch das Gespräch, es ging um die stille Zeit, ja, und die war zu kurz gekommen in irgendeiner Weise. Ja, wie denken wir dann? Heute kann Gott mich doch nicht segnen, oder? Ich habe heute Morgen schon versagt. Aber stehen wir nun unter Gesetz oder stehen wir unter Gnade? Natürlich, wir können nicht genug beten, wir können nicht genug unsere Bibel lesen, aber setzen wir doch bitte unser Vertrauen nicht auf das, was wir tun. Machen wir aus unserer Bibellese, aus unserem Gebet doch keine fromme Leistung und denken, Gott segnet uns, weil wir heute so viel gebetet haben. Aber das tun wir in der Praxis oft. Und das zeigt sich immer da, wo wir versagt haben. Dann haben wir nicht die Freiheit, uns Gott zu nahen. Weil wir diese Freiheit immer abhängig machen von unserem Gehorsam. Sie ist aber nie abhängig davon, sondern einzig und allein abhängig davon, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha sein Blut für Versager vergossen hat. Ob wir nun gehorsam waren oder leider nicht gehorsam. Wir stehen ständig unter der Gnade Jesu und leben von ihm ganz allein und haben immer Freimut, uns ihm zu nahen. Manche haben Probleme damit. Sie haben keinen Sieg über die Sünde und dann fragen sie sich, kann ich überhaupt am Abendmahl teilnehmen? Und in solchen Fällen, wenn mir das zu Ohr kommt, ermutige ich immer dazu, gerade deshalb zum Abendmahl zu kommen. Warum kommen wir denn zu Jesus? Weil wir den Sieg über unsere Sünde schon haben? Nein. Um bei ihm alles zu empfangen, was uns fehlt. Bei ihm. Warum kommen wir zum Abendmahl? Als Superheilige? Als solche, die alles richtig gemacht haben in der vergangenen Woche? Oder kommen wir als Sünder, die von seiner Gnade leben? Von nichts anderem als von ihm allein. Hier geht es nicht um die Frage, ob ein Mensch frech in der Sünde verharrt und darin bleiben will. Darum geht es hier nicht. Sondern es geht darum, dass wir Mut machen, denen gegenüber, die meinen, sie müssen immer eine Vorleistung bringen, immer irgendetwas tun, damit Gott sie dann segnet. Und das ist typisch Gesetzesverhalten. Das zeigt sich dann eben auch auf den feinen Gesetzeswegen, die gerade solche gehen, die sehr ernst meinen in ihrem Glaubensleben. Die sind am meisten da gefährdet. Ich spreche jetzt nicht von solchen, die sagen, ach, ist das sowieso alles egal, bin errettet und was soll mir schon passieren. Von solchen spreche ich jetzt nicht, sondern von solchen, die es sehr ernst meinen und doch dazu neigen, ihr Vertrauen mehr auf sich und ihre Heiligung zu setzen, als auf das, was Gott in Christus ein für alle Mal für uns vollbracht hat. Wir haben es doch gesungen, es ist vollbracht. Davon hängt dann der Segen abhängig, ist der Segen abhängig, den Gott für dich bereit hat, auch an diesem Tag. Von seinem Erlösungswerk, von dem, was er getan hat, nicht von dem, was du tust. Das ist eine Folge seines Segens. Gehorsam, Heiligung ist eine Frucht der Rechtfertigungsgnade, ist niemals Basis oder Fundament unsere ewigen Errettung. Kann es niemals sein. Niemals ist etwas, was sichtbar ist, was spürbar ist, was erfahrbar ist, Grundlage meiner ewigen Errettung. Niemals. Kann es nicht sein, sondern etwas Unsichtbares. Und das haben wir in der Rechtfertigungsgnade. Da hat Gott uns in Christus Jesus seine Gerechtigkeit, seine vollkommene Gerechtigkeit geschenkt. Sie ist uns zugerechnet. Alles, was sein ist, ist mein. Also geht es hier zunächst offensichtlich um unseren Zeugendienst, gewirkt durch den Heiligen Geist, der allein in der Lage ist, Menschen außerhalb von der Gemeinde Jesu zum Glauben zu überführen, zu erleuchten, von ihrer eigenen Gerechtigkeit, von ihrem Unglauben zu überführen und auch innerhalb der Gemeinde dieses Werk immer wieder zu tun. Und das ist im Grunde genommen auch das, was der Herr Jesus dann hier weiter zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Das ist etwas Wunderbares. Da geht es um das, was real ist vor Gott, nicht was real ist in unseren Augen, sondern was Realität ist in Gottes Augen. Das hat immer etwas zu tun mit dem, was Gott in Christus getan hat. Er wird mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr über den Heiligen Geist sprechen können. Es gibt eine Lehre über den Heiligen Geist. Da können wir vieles aus der Bibel lernen über das Wirken und Wesen des Heiligen Geistes. Aber der Herr Jesus sagt, das Lieblingsthema des Heiligen Geistes ist er selbst, ist Christus. Von dem Meinen will er es nehmen und wird es nehmen und euch verkündigen. Es gibt nichts, was dem Heiligen Geist so viel Freude macht, als uns Christus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn vor Augen zu malen und sein vollbrachtes Erlösungswerk. Ist das bei dir so? Ist das bei dir so, dass der Geist Gottes dein Herz immer wieder erfüllt und du froh wirst über ihn und über das, was er für dich getan hat und über das, was er für dich ist? Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er leitet uns in alle Wahrheit. Er macht uns deutlich, dass wir all das, was wir in uns selbst nicht haben, in Christus haben. Das macht der Heilige Geist uns klar, immer wieder aufs Neue. Und wenn das geschieht, ich spreche mal von mir persönlich, und es geschieht fast jeden Morgen in meiner stillen Zeit, wenn ich eine Verheißung lese, wenn ich eine Anforderung lese, bin ich immer direkt im Evangelium. Weil ich weiß, Vater im Himmel, ich hab's doch nicht. Ja? Wie kannst du von mir etwas erwarten, was ich gar nicht habe? Und der Heilige Geist lenkt meine Blicke auf Christus, aber in ihm hast du es. Die Liebe zum Vater habe ich nicht in mir selbst. Die haben wir in Christus. Die Liebe zum Nächsten, die Gott ja von uns erwartet und zu Recht erwarten kann, haben wir in Christus. Die Liebe zu unserem Ehepartner haben wir in ihm, in Christus, haben wir nicht in uns selbst. Die Liebe zu unseren Kindern, und da wird es oftmals am schwierigsten, ja, weil hier die natürliche Liebe des menschlichen Herzens sich immer wieder durchsetzen will und wir deshalb ist es schwer haben, weise mit unseren Kindern umzugehen. Ich denke an mich persönlich. Die Liebe zu den Kindern haben wir ausschließlich in Christus. Die Liebe zu den Außenstehenden, die Liebe zur Gemeinde, zu den geistlichen Geschwistern, alles haben wir in Christus. Und lass mich noch einmal auf das zurückkommen, was wir gestern betrachtet haben, nämlich auf das Leid, das uns begegnet in dieser Welt, wahrscheinlich mehr und mehr, in dem Maße, wie der antichristliche Geist sich behauptet. Dieses Ja zum Leiden, zu dem Leidensweg, hast du das in dir selbst? Vielleicht ist auch gestern jemand dabei gewesen, der gedacht hat, ja, was da alles auf uns zukommen kann, ob ich da bestehen kann, dass auch Ängste in uns aufkommen, wenn wir an die Zukunft denken oder, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wenn wir an unsere Kinder denken, im Blick auf ihre Zukunft. Haben wir ein Ja in uns selbst zu dem Leidensweg, den der Herr Jesus Christus seine Gemeinde in dieser Welt führt? Nein, wir haben es nicht. Aber in Christus haben wir ein Ja. In Christus haben wir dieses Ja, Vater. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Das haben wir in Christus. Es ist sein Ja, Vater, das unser Ja, Vater ist. Wir dürfen es im Glauben in Anspruch nehmen. Und das tröstet uns, wenn der Heilige Geist uns das deutlich macht. Nichts in dir selbst, alles in Christus. Das ist die Botschaft, die wir zu verkündigen haben, um es einmal ganz grob zu sagen. Aber immer wieder ist das unsere Freude. Nichts in mir selbst, alles in Christus. Deshalb schau nicht auf dich, bei dir ist nichts zu holen, aber auch gar nichts. Keine Liebe zu Gott und keine Liebe zum Nächsten. Nichts, aber auch gar nichts vorhanden von Natur aus. Aber in Christus hast du es. Das ist das große Geschenk Gottes, dein lieber Sohn, in dem uns alles zugerechnet ist, in dem wir alles haben. Wir denken noch einmal an das Gleichnis vom Weinstock und den Reben, was dem Herzen Gottes wohlgefällig ist. Alles in Christus. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er uns das immer wieder offenbart. Ja? Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Das meint der Herr Jesus. Von dem Meinen wird er es nehmen und wird es euch verkündigen. Der Heilige Geist tröstet uns also, wenn wir in unserer angeborenen Sündhaftigkeit und Ohnmacht das Gute zu tun, was Gott von uns erwartet. Hier geht es nicht übrigens um das Gute, was dein moralischer Anspruch von dir erwartet, sondern was Gott erwartet. Ja? Es geht immer um unsere Beziehung zu Gott. Auch der Mensch draußen hat moralische Ansprüche, er möchte gut sein und dergleichen. Wir möchten das gerne, weil Gott das so will. Und in diesem Anspruch Gottes können wir genügen und dürfen wir genügen in Christus. Greif zu. Greif nur zu. Ich erinnere noch einmal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der zweite Sohn, der ist mir immer wieder sehr interessant und auch wegweisend mit einem negativen Vorzeichen. Der Sohn, der sich so abgemüht hat, das Herz des Vaters für sich zu gewinnen und geschuftet hat. Er kam vom Feld übrigens, ja, typisch. Er kam von der Arbeit, hat sich abgerackert, immer mit diesem einen Ziel vor Augen. Irgendwann einmal wird der Vater geneigt sein, mir auch zu gestatten, ein Fest zu feiern mit meinen Freunden. Irgendwann, wenn ich nur weiter fleißig gehorsam bin und durchhalte, irgendwann kommt das. Aber es kam nie. Es kam nie. Und da können wir uns das vorstellen, was im Herzen dieses zweiten Sohnes vor sich gegangen ist, als nun sein jüngerer Bruder aus dem Sündendienst kommt und wieder als Sohn eingesetzt wird, als wäre gar nichts passiert, ihm vergeben wird, er wieder Anteil hat am Erbe und ein großes Fest für ihn gefeiert wird, das er nie und nimmer verdient hat. Da ist lauter Gnade, aber damit kann der ältere Sohn nichts anfangen. Mit Gnade kann er nichts anfangen, deshalb war er auch freudlos und deshalb hat er auch keine Liebe in seinem Herzen, denn er sagt, dieser, dein Sohn. Er sagt nicht, mein Bruder. Er distanziert sich. Dieser, dein Sohn. Was sagt der Vater zu ihm? Es ist ein wunderbarer Herzenszug und Wesenszug unseres himmlischen Vaters, der hier in diesem Gleichnis deutlich wird. Er geht zu seinem älteren, bockigen, selbstgerechten Sohn hinaus. Er hat ihn nicht aufgegeben. Er geht hinaus zu ihm. Er demütigt sich und sagt zu ihm, hör mal, mein Sohn, du bist doch mein Sohn, du bist doch mein Kind. Und alles, was mein ist, gehört dir. Was will er damit sagen? Greif doch nur zu. Du kannst zu jeder Zeit ein Fest feiern. Du bist doch mein Sohn, du bist mein Erbe. Alles, was mein ist, gehört dir. Bitte, greif doch zu. Und das möchte ich uns auch heute Morgen sagen. Müh dich doch nicht ab, damit du irgendeinen bestimmten Segen von Gott empfangen kannst. Versuch doch, das Herz des Vaters nicht irgendwie dahin zu biegen, dass er dir wohlgesonnen ist und dir das gibt, was du so dringend nötig hast. Sondern greif doch zu. Alles, was sein ist, alles, was dem Herrn Christus gehört, ist auch dein. Es ist dein. Du bist eins mit Christus. Gott hat dich hineinversetzt in seinen Sohn. Deine Sünde ist seine Sünde. Und seine Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit. Und nun lebe davon und vertraue ihm und rechne mit der Wirkung des Heiligen Geistes in deinem Leben und auch im Leben anderer Menschen. Denn hier geschieht Glaube. Hier wirkt Gott Glaube. Auch im Blick auf die Bekehrung anderer Menschen, im Blick auf unsere Kinder, im Blick auf unsere Verwandten und dergleichen. Da ist der Heilige Geist wirksam und erleuchtet, auch wenn es lange dauern mag. Das Gute, das ferner am, eigentlich müsste ich jetzt hier schon Amen sagen, ja, aber ich bitte euch noch um Geduld. Der Herr mag schenken, dass wir noch ein wenig aufnahmefähig sind. Das Gute, das der Herr Jesus ferner im Blick auf die Zukunft für seine Jünger bereithält, ist die Tatsache, dass ihre Traurigkeit in Freude verwandelt werden soll. Er wollte sie ja verlassen. Sie waren zutiefst traurig angesichts dieser Ankündigung. Aber der Herr Jesus sagt, es wird nur eine kleine Weile dauern. Dann wird eure Traurigkeit in Freude verwandelt werden. Jetzt seid ihr traurig, aber es ist nur eine kleine Zeit. Auch Petrus spricht von einer kleinen Zeit. Für uns ist das ja manchmal lange, dauert manchmal lange, ne? Wenn wir Leidenswege zu gehen haben. Und wir dürfen das auch dem Herrn sagen. In einem der Psalmen heißt es, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch? Wir wollen nicht übergeistlich sein und meinen, wir dürften das nicht sagen. Wir dürften Gott nicht unsere Not klagen. Das dürfen wir. Klagen wir es in seine Ohren hinein. Aber dann dürfen wir auch von der Schrift her wissen, im Grunde genommen ist es immer nur eine kleine Zeit. Ganz besonders angesichts der Ewigkeit, der ewigen Herrlichkeit, die für uns bereit liegt. Immer wieder verwandelt unser Herr unsere Traurigkeit in Freude. Und das sollte auch hier mit den Jüngern geschehen. Er wollte seine Jünger wiedersehen und das geschah dann auch kurz darauf, als er auferstanden war von den Toten. Da wurden die Jünger froh, dass sie ihren Herrn sahen. Da waren sie getröstet. Und dann wurde er ja nochmal nach seiner Auferstehung von ihnen genommen. Und dann kam er im Heiligen Geist zu ihnen und blieb und wohnte für immer in ihnen. Das dürfen wir wissen. Die Welt mag sich freuen, einen Augenblick. Ihre Traurigkeit wird ewig dauern irgendwann und das ist schrecklich, ihr Lieben, wenn wir darüber nachdenken, was die Menschen erwartet, die sich gänzlich sperren gegen das Evangelium, für immer Nein sagen dazu. Eine ewige Traurigkeit, eine ewige Gottverlassenheit, das ist eine schreckliche Sache, ja. Da ist kurze Zeit Freude und Jubel. Gemeinde Jesu ist traurig über die Entwicklung in unserer Zeit. Die Welt jubelt endlich. Wir haben sie gejubelt, als diese Sache kam mit der Homo-Ehe. Wir haben sie gejubelt, ja, aber es wird nur eine kleine Zeit sein. Wir sind traurig darüber, über diese ganze Entwicklung. Sie werden traurig sein für immer und wir werden uns freuen dürfen für immer. Unsere Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und damit gehört eben auch zusammen die Tatsache, dass der Herr Jesus Christus uns eine wunderbare Verheißung im Blick auf unsere Gebete mit auf den Weg gibt. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf das eure Freude völlig werde. Und das, ist das nicht immer wieder eine Freude, wenn wir erfahren dürfen, dass Gott unser Gebet erhört hat? Wie oft hat Gott sich zu uns herabgeneigt und hat buchstäblich unser Gebet erhört. Das ist eine große Sache. Aber der Herr Jesus sagt, so beten könnt ihr jetzt noch nicht. So beten könnt ihr erst an jenem Tage. dann werdet ihr bitten in meinem Namen. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Das heißt also, jetzt ist es noch nicht möglich, das Erlösungswerk ist noch nicht vollbracht. Wir denken daran, dass die Jünger das Verlangen äußerten, Herr, lehre uns beten. Und dann kam als Antwort das wunderbare Gebet, das Vaterunser. Und da heißt es in den ersten drei Bitten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wer kann so beten? Da geht es um die Dinge des Reiches Gottes. Da geht es nicht in erster Linie um meine persönlichen Bedürfnisse. Da geht es um die Verherrlichung Gottes. Wer kann so beten? Von Natur aus sind wir alle solche, die alles, auch in ihren Gebeten, von Natur aus, nur für sich selbst begehren. Nur für sich selbst begehren. Das ist unsere ichsüchtige Natur. Und deshalb können wir von Natur aus alle nicht so beten, auch die Jünger damals, vor Kreuz und Auferstehung, nicht so beten, wie der Vater im Himmel es für uns vorgesehen hat, nämlich im Namen Jesu. Was der Herr Jesus Christus betete, betete er, weil Gott es wollte. Er verleugnete sich selbst, nicht weil er es wollte, sondern weil der Vater es wollte. Es sollte in der Kraft Gottes geschehen, das ist das Zweite, und es sollte zur Verherrlichung Gottes geschehen. Das sind diese drei Punkte. Und das sind diese drei Dinge, diese drei Beweggründe, die wir von Natur aus nicht haben, die wir aber im Namen Jesu haben. Das heißt vom Evangelium her, in Christus, in seinem Namen. Sein Name steht für Christus selbst, für seine Person. In Christus haben wir die Erfüllung dieser Beweggründe. Sie sind uns zugerechnet. Sie sind uns geschenkt in seinem Sohn. Wenn wir also beten im Namen Jesu, dann bedeutet das nicht, dass wir jetzt erstmal uns Mühe geben müssten, dementsprechend zu beten, ja, in diesen Beweggründen zu beten, in diesen Bahnen zu beten, sondern das im Glauben in Anspruch zu nehmen, dass einer an unserer Stelle in diesen Bahnen gebetet hat. Das gehört auch mit zu der Gerechtigkeit, die Gott uns zurechnet. Dann dürfen wir sagen, jetzt komme ich im Namen Jesu. So. Und da ist es gebetet, weil Gott es so will und durch ihn gewirkt und zu seiner Verherrlichung. Und dieses Gebet wird Gott über kurz oder lang immer erhören. Es sei denn, du hast dich irgendwie geirrt im Blick auf seinen Willen. Das kann natürlich sein, dann wird Gott uns korrigieren. Aber ansonsten wird dieses Gebet immer erhört werden. Immer. In jedem Fall. Jesus sagt es hier ausdrücklich. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen ist. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Und da wird deutlich auch in dem, was Jesus dann weiterhin sagt, der Vater selbst hat euch lieb, dass hier durch Kreuz und Auferstehung diese enge Liebesbeziehung zwischen Gott, unserem Vater und uns entstanden ist. Und von daher auch diese Möglichkeit des Betens in seinem Namen gegeben ist. Er selbst, der Vater, hat euch lieb. Und ich habe gestern schon darauf hingewiesen, dass der Herr Jesus oft hier vom Vater spricht. Ich will uns nicht tadeln, wenn ich jetzt an unsere Gebetsgemeinschaft heute Morgen denke. Es ist sicherlich richtig und gut. Wir dürfen es ja auch immer wieder tun, den Herrn Jesus Christus in unserem Gebet anzusprechen. Aber es kann sein, dass ich mich irre. Es wurde kein einziges Gebet gesprochen, gerichtet an unseren himmlischen Vater. Warum eigentlich? Warum lassen wir den himmlischen Vater immer so oft aus dem Spiel? Natürlich geht es um Christus, aber in ihm wird uns der Vater und sein Wesen geoffenbart. Das war es doch, was der Herr Jesus auch den Pharisäern und Schriftgelehrten deutlich machen wollte. Ihr habt ein falsches Bild vom Vater. Wenn ihr mich ablehnt, lehnt ihr den Vater ab. Und immer wieder ist vom himmlischen Vater die Rede. Und auch im sogenannten Vaterunser. Wir dürfen uns an den Vater wenden, wir dürfen uns auch an den Sohn wenden, aber vernachlässigen wir bitte nicht den Vater, der der Ursprung aller Dinge ist, dem wir alles zu verdanken haben, auch die Sendung seines Sohnes. In Christus Jesus hat dir der Vater im Himmel sein ganzes Herz geschenkt. Er selbst, der Vater, hat dich lieb. Gibt es Größeres? Sein ganzes Herz gehört dir, dir ganz persönlich. Und das will der Herr Jesus Ihnen hier deutlich machen. Er selbst, der Vater, hat euch lieb. Und sollte der Vater euch nicht alles geben wollen, was ihr nötig habt, was geschehen soll zum Bau seines Reiches, zur Verherrlichung seines Namens und auch für eure persönlichen Bedürfnisse, die ja damit zusammenhängen, sollte er euch nicht alles geben. Wir kommen zum Schluss. All diese Dinge, all diese wunderbaren, herrlichen Wahrheiten, die der Herr Jesus hier seinen Jüngern angedeutet hat, sie münden ein in diese Aussage: Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Die Jünger waren noch nicht so weit, dass sie das alles fassen konnten. Sie hörten es jetzt, aber verstanden haben sie es dann später erst nach der Auferstehung Jesu und zu Pfingsten durch den Heiligen Geist gewirkt. Vorher mussten sie noch ihre negativen Erfahrungen machen. Der Herr Jesus sagt zu ihnen: Jetzt glaubt ihr, ihr werdet mich alle verlassen, ihr werdet zerstreut werden. Ein Petrus musste diese bittere Lektion lernen, dass er es nicht in sich hatte. Die Treue zum Herrn hatte er nicht in sich. Und keiner der Jünger hatte das. Sie mussten erst zu Schanden werden an sich selbst, um den Frieden Gottes kennenzulernen, der höher ist als alle Vernunft und der seine Wurzeln darin hat, dass der Herr Jesus sein teures, kostbares Blut für dich und für mich am Kreuz vergossen hat und seine Gerechtigkeit und sein Leben nun meine Gerechtigkeit und mein Leben ist. Da ist auch der Friede Gottes in unseren Herzen, der höher ist als alle Vernunft, der unabhängig ist, mehr und mehr unabhängig von allen Verhältnissen in dieser Welt, der all die Ängste, die wir haben in dieser Welt, überwinden kann. Wir haben diesen Frieden in ihm, er sagt es doch. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Diesen Frieden hast du ja gar nicht in dir selbst. Du hast ihn aber in Christus. In der Welt habt ihr Angst, Bedrängnis, seid eingeengt. Und Einengung, das wissen wir vom Herzen her, Einengung bewirkt Ängste. Wenn sich hier die Herzkranzgefäße zusetzen und wenn sie eingeengt werden, dann kriegen wir automatisch Angst. Können wir gar nichts anderes reagieren als ängstlich. Das geht automatisch so und so haben wir in dieser Welt durchaus auch Angst. Das ist keine Schande, wenn wir das zugeben. Aber diese Angst ist überwunden. Warum? Weil Jesus die Welt und all den Widerstand, alle Sünde, den Tod selbst überwunden hat. Ganz wunderbar. Er ist es. Auf ihn kommt es an. An ihn wollen wir uns anhängen. An ihm wollen wir uns freuen, besonders an diesem Auferstehungstag. Er ist auferstanden, ist wahrhaftig auferstanden und hat alles überwunden, was dir und mir Not macht, um dir alles zu schenken, was in ihm ist. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, für all das, was du uns in deinem Sohn geschenkt hast. Den Tod unseres bösen, ich-bezogenen Wesens, das wir von Natur aus haben. Dein Leben, dein göttliches Leben, Herr Jesus. Alles, was dein ist, ist auch unser. Wir preisen dich dafür und freuen uns über dich und dein ewiges Heil, besonders auch an diesem Tag, an dem du auferstanden bist von den Toten. Wir rühmen und preisen und ehren dich und in dir und durch dich, den Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Amen.